Es waren zwei Königskinder. Die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief. »Ach, Liebster, könntest du schwimmen? So schwimm doch herüber zu mir. Drei Kerzen will ich anzünden, und die sollen leuchten dir.« Das hört ein falsches Nönnchen, die tät, als wenn sie schlief. Sie tät die Kerzlein auslöschen. Der Jüngling ertrank so tief.
Wer kennt nicht das Märchengedicht von den zwei Königskindern, deren Liebe und Leben so schrecklich zuschanden gingen? Und warum kennt es jeder? Die Geschichte spricht uns gerade in ihrer Schlichtheit und in ihrem volkstümlichen Ton, auch in ihrer Unbedingtheit, unmittelbar an, wie auch die Fortsetzung zeigt, auf die sie noch ein wenig warten müssen. Und das tut sie auch, obwohl Reim und Rhythmus nicht selten holpern. Und obwohl so wenig eigentlich erzählt wird, dass man, jedenfalls zu Beginn, sich kaum eine rechte Vorstellung machen kann. Wo leben diese Königskinder? In zwei Schlössern? An einem See? Nein, am Meer, aber das erfahren wir erst später. Wie kann das Wasser zu tief sein? Kann der Königssohn, es klingt beinahe so, nicht schwimmen? Dann wäre es ja eine, wenngleich sehr dumme, Heldentat, dass er es offensichtlich doch versucht. Es ist zwar typisch für Märchen, dass sie uns hinsichtlich von Ort und Zeit der Handlung im Unklaren lassen. Alles spielt im Märchenhaften irgendwo und irgendwann. Aber hier bleibt doch auch die Handlung immens statisch. Die Königskinder können nicht zueinander kommen. Dennoch können sie aber eine Verabredung treffen. Wie das gehen soll, bleibt ein Geheimnis. Und wie der Teufel aus der Kiste springt plötzlich das Nönnchen hervor und pustet die Kerzen aus. Woher kommt sie? Wieso konnte sie das Gespräch belauschen? Wo fand dieses Gespräch überhaupt statt? Auch der Fortgang des Gedichts, auf den Sie noch ein wenig warten müssen, wird uns in all diesen Fragen keine Aufklärung verschaffen. Vielmehr wird er die Statik der Erzählung, die Unbeweglichkeit der Figuren noch verstärken. Die Unbeweglichkeit, die ohne jedes Wenn und Aber in ihren Tod führen wird. Tatsächlich besitzt dieser scheinbar schlichte Text so viele Leerstellen, die wir zum Verständnis ignorieren müssen, dass man den Verdacht bekommen kann, das Gedicht setze womöglich ein bestimmtes Wissen bei seinen Leserinnen und Lesern voraus. Es spricht daher einiges dafür, dass wir mit den Königskindern die volkstümliche und märchenhafte Version einer alten, aus der Antike stammenden Geschichte vor uns haben. Diese Geschichte, bekannt unter dem Namen des Liebespaares Hero und Leander, kennen wir in zwei exemplarischen Versionen, nämlich einmal von Ovid um die Zeitenwende, dann aus einem griechischen Kleinepos um 500 nach Christus. Im Abstand von einem halben Jahrtausend also erzählen sie die Geschichte der beiden Adelskinder Leander aus Abydos im Osten und Hero aus Sestos im Westen des Hellespons, der Grenze zwischen Europa und Asien. Den Leuchtturm von Sestos auf der Halbinsel Chersones nannte man schon in der Antike Heros Turm. Mit dieser Lokalisierung gewinnt die Erzählung natürlich sofort an Relevanz. Es scheint nicht um zwei beliebige junge Menschen zu gehen, nicht nur um eine beliebige, tragisch verlaufende Romanze, sondern um einen exemplarischeren Konflikt. Die Situierung der Liebenden auf zwei Erdteilen mag symbolische Wirkung besitzen und die Unüberwindlichkeit gesellschaftlicher Schranken bezeichnen. Denn um mit der Märchenversion zu beginnen, während die Königskinder zwar paradoxerweise irgendwie Kontakt gehabt zu haben scheinen und das Wagnis des Schwimmaktes verabreden konnten, ist es doch offenkundig zu mehr nicht gekommen. Und das Nönnlein verhindert den Vollzug der Liebe. Das geht alles recht schnell. Das Epos lässt sich viel mehr Zeit, löst auch das Paradox. Hören wir die Vorrede und die ersten zwei Drittel der Erzählung.
Erzähle, Göttin, von der Lampe, der Zeugin heimlicher Liebe, und vom nächtlichen Schwimmer, der um hochzeitlicher Freuden willen das Meer durchquerte, vom ins Dunkel gehüllten Bund, den die unvergängliche Eos nie schaute, und von Sestos und Abydos. Dort habe ich vernommen von Heros nächtlicher Hochzeit, vom Schwimmer Leandros und ebenso von der Lampe, Aphrodites richtungweisender Botin, der Leuchte, die zu Heros nächtlicher Ehe einlud, ein Prunkstück des Eros. Sie hätte der himmlische Zeus nach ihrem aufopfernden nächtlichen Dienst in den Kreis der Gestirne aufnehmen sollen und sie Brautführerin und Sternengeleiterin der Liebe nennen. Hat sie doch mitgeholfen bei all den Liebesschmerzen und die Einladung zu den schlummerlosen Umarmungen getreulich überbracht, bis sich dann mit schlimmem Toben der Sturm feindlich erhob. So stimme denn ein in mein Lied, o Göttin, und singe vom gemeinsamen Ende, wie die Lampe erlosch und wie zugleich Leander den Untergang fand. Sestos liegt gegenüber von Abydos, nahe am Meer. Nachbarstädte sind es. Da spannte Eros seinen Bogen, band mit einem Geschoss beide Orte zusammen, entflammte hier einen jungen Mann, dort ein Mädchen. Der hinreißend schöne junge Mann hieß Leander, das Mädchen Hero. Sie wohnte in Sestos, er in der Stadt Abydos. Die strahlenden Sterne ihrer beiden Städte waren sie, einer so schön wie der andere. Wenn du, lieber Leser, lieber Hörer, einmal dorthin reist, dann halte mir Ausschau nach einem Turm, dem Turm, auf den einst Hero trat, um mit der Lampe in der erhobenen Hand Leander die Wege zu weisen. Suche auch die brandende Meerenge auf beim alten Abydos, die wohl bis heute noch klagt über das Liebesschicksal Leanders. Doch wie kam es, dass Leander, der in Abydos zu Hause war, von sehnender Liebe zu Hero ergriffen wurde, und wie band er sie mit Sehnsucht an sich? Die reizende Hero stammte aus göttlichem Geblüt. Priesterin der Aphrodite, der Kypris war sie. Noch unerfahren in der Liebe, wohnte sie am Gestade des Meeres, in einem Wachtturm ihrer Ahnen, wie eine zweite Göttin Aphrodite. In ehrbarer Zurückgezogenheit lebte sie, verkehrte niemals im Kreis geselliger Frauen, kam auch nicht zum festfrohen Reigen der Altersgenossen. Sie scheute die weibliche Tadelsucht. Sind doch die Frauen voller Missgunst gegenüber solch strahlender Schönheit. Sie widmete sich stets nur dem Dienst Aphrodites, der Göttin Kytheras, suchte auch oft den Eros durch Opfer gnädig zu stimmen samt seiner himmlischen Mutter, denn sie fürchtete seinen Köcher mit den entflammenden Pfeilen. Aber was half's, sie konnte auch so nicht dem Feuer der Pfeile entgehen. Es kam nämlich das Fest der Kypris, das in Sestos vom ganzen Volk gefeiert wird, zu Ehren des göttlichen Jünglings Adonis und der Aphrodite von Kythera. Alles Volk strömte herbei zum geheiligten Festtag. Alle, die an den Ufern der meerumgrenzten Inseln wohnten, die vom thrakischen Haimos-Gebirge kamen oder aus dem vom Meer umfluteten Kypros. Nicht eine Frau blieb zurück in den Städten auf der Insel Kythera, auch nicht, wer den Reigen tanzt auf den Berghängen des von Zedern duftenden Libanon. Kein Bewohner des umliegenden Landes versäumte damals den Festtag. Auch aus Phrygien keiner, kein Bewohner des benachbarten Abydos. Und keiner von den jungen Männern blieb aus, die gerne nach Mädchen Ausschau hielten. Sie sind ihnen ja immer auf der Spur, wo man nur irgendwo von einer Festversammlung hört. Und es treibt sie nicht so sehr der Eifer, den Unsterblichen Opfer darzubringen, als vielmehr der Anblick der dort versammelten jungfräulichen Schönen. Sie aber schreitet durch das Tempelgelände der Göttin, die Jungfrau Hero, und blendend strahlt die Schönheit von ihrem Antlitz, wie wenn der Mond silberwangig am Himmel emporsteigt. Rot überhaucht ist das Rund ihrer schneeweißen Wangen, wie eine Rose zweifarbig aus der Knospe hervorschimmert. Du könntest meinen, auf Heros Gliedern leuchtete ein ganzer Hain voller Rosen. Zartroter Schimmer umfloß die Gestalt, und im Dahinschreiten leuchteten auch am Saum des weißen Gewandes rosig die Knöchel des Mädchens hervor. Anmut und Grazie in Fülle entströmten all ihren Gliedern. Die Alten haben gelogen, wenn sie sagten, es gäbe drei der Grazien. Ein einziger lächelnder Blick Heros lässt 100 Grazien auf einmal entstehen. Da hatte Kypris eine in Wahrheit würdige Priesterin gefunden. So tritt sie auf, als leuchtende Zierde der Frauen. Als Priesterin der Kypris erscheint sie wie eine neue, eine zweite Göttin. Tief trifft sie hinein in die empfindsamen Herzen der jungen Männer. Da ist keiner, der sich nicht Hero sehnlichst als Bettgenossin wünschte. Wo sie nur erschien im Raum des prächtigen Tempels, sie hielt den Sinn der Männer gebannt, samt ihren Augen und Herzen. Und manch einer unter den Jünglingen sprach voller Bewunderung: »Ich war schon in Sparta, sah die Stadt Lakedaimons, wo sie, wie wir erfahren, einen Wettstreit abhalten um den Preis der Schönheit. Doch solch ein Mädchen sah ich dort nie, so schön von Gestalt und so voller Liebreiz. Da hat sich wohl Kypris eine der Grazien, eine Jüngere, erkoren. Mir wurden schon die Augen müde vom Hinschauen, aber ich konnte mich an dem Anblick einfach nicht satt sehen. Sterben würde ich gern auf der Stelle, hätte ich zuvor nur mit Hero das Bett geteilt. Kein Gott wollte ich sein auf den Höhen des Olymp, wenn ich nur Hero bei mir im Hause als Ehegenossin hätte. Ist es mir aber nicht gestattet, deine Priesterin zu umarmen, o Göttin, dann gib mir doch eine andere Gefährtin, die ihr gleicht.« So ließ sich einer der jungen Männer vernehmen. Ein anderer wieder hegte im Stillen die Wunde, die ihm die Schönheit des Mädchens geschlagen hatte. »Du fandest dein Schicksal, Leander. Als du das vielgepriesene Mädchen erblickt hattest, da wolltest du nicht heimlich den Stachel in deinem verwundeten Herzen hüten, nein, da dich nun ganz unerwartet glühende Pfeile bezwungen hatten, wolltest du nicht mehr leben, wenn du sie nicht gewinnen konntest, die überschöne Hero. Mit ihren strahlenden Blicken versenkte ihn der Feuerbrand der Liebe, und es wallte ihm das Herz vom unbezwinglichen Ansturm des Feuers. Weit gepriesene Schönheit einer sittsamen Frau trifft ja die Männer tiefer ins Herz als gefiederte Pfeile. Über das Auge führt der Weg. Wenn der Reiz der Schönheit das Auge getroffen hat, schleicht er sich ein und findet den Weg in die Herzen der Männer. Ihn ergriff da Staunen, kühnes Begehren, Erschütterung und Scham. Zitternd schlug ihm das Herz. Scham fasste ihn, da er sich hatte besiegen lassen. Dann wieder das Staunen über eine solch unvergleichliche Schönheit. Die Liebe verdrängte alle Beschämung. Die Leidenschaft machte ihn verwegen. Er entschloss sich endlich zu kühnem Vorgehen. Mit leisem Schritt kam er heran und trat dem Mädchen in den Weg. Aus den Augenwinkeln warf er ihr verstohlene Blicke zu. Mit stummem Wink verwirrte er das Herz des Mädchens. Sie aber, als sie Leanders heimliche Werbung verstanden hatte, freute sich über die Wirkung ihrer Schönheit. Ebenfalls stillschweigend sandte sie ihm mit gesenktem Kopf immer wieder ihre sehnsuchterregenden Blicke zu. Mit heimlichem Nicken verhieß sie ihm ihre Zustimmung und wandte dann den Blick wieder ab. Ihm erglühte das Herz im Innern, glücklich darüber, dass das Mädchen sein Werben wahrnahm und ihn nicht von sich stieß. Während nun Leander das heimliche Stelldichein ersehnte, war das Licht des Tages in Dämmerung übergegangen. Am Himmel stieg aus tiefem Schatten der Abendstern empor. Da, als er sah, wie die heraufkommende Nacht ihren dunklen Mantel ausbreitete, wagte sich Leander kühn ganz in die Nähe des Mädchens. Vertraulich drückte er ihre Rosenfinger, und ein sprachloser Seufzer kam ihm aus tiefstem Herzensgrund. Sie aber blieb stumm, und als ob sie ihm zürnte, zog sie die rosige Hand aus der seinen. Doch als er merkte, dass das liebliche Mädchen im Grunde nachgiebig gestimmt war, fasste er mit kühnem Griff nach ihrem kunstvoll gewirkten Gewand und zog sie mit sich hinein in den innersten Winkel des hehren Tempels. Mit zauderndem Schritt nur folgte ihm Hero, die Jungfrau, so als sträubte sie sich, und sprach, so wie Mädchen reden, mit erhobener Stimme in drohendem Ton zu ihm: »Fremder, du bist wohl von Sinnen. Was ziehst du mich, eine Jungfrau, mit dir fort, Unseliger? Geh deines Weges und lass die Hand von meinem Kleid, dass dich nur der Zorn nicht trifft meiner angesehenen Eltern. Und die Priesterin der Kypris so anzufassen, das geziemt sich niemals, und mein jungfräuliches Bett zu besteigen, ist gar völlig undenkbar.« So sprach sie abweisend zu ihm, ganz in der Art sittsamer junger Mädchen. Leander hörte zwar ihre strenge Drohung, aber er sah darin nur ein Zeichen weiblicher Bereitschaft zum Nachgeben. Denn gerade wenn die jungen Frauen den jungen Männern so strenge Vorhaltungen machen, dann sind solche Drohworte die sichersten Vorboten für zärtliches Liebesgeplauder. Leander küßte den duftenden, glänzenden Nacken des Mädchens und sprach zu ihr, gepeinigt vom Stachel leidenschaftlichen Begehrens: »Eine zweite Kypris bist du mir, eine zweite Athene. Ich kann dich ja nicht zugleich mit sterblichen Frauen nennen. Nur mit den Töchtern des Kroniden Zeus bist du zu vergleichen. O, selig werd ich gezeugt und selig werd ich geboren, glücklich zu preisen der Schoß, der dich barg. Du aber erhöre mein Flehen, erbarme dich meiner Leidenschaft, die mich in Bann hält. Priesterin der Kypris bist du. Tu auch die Werke der Kypris. Komm und weihe mich ein in die Hochzeitsbräuche der Göttin. Einer Jungfrau ziemt es nicht, der Göttin Kytheras zu dienen. An Jungfrauschaft freut sich Kypris nun gar nicht. Wenn du Aufschluss verlangst über die Liebesgebote und die heilig zu achtenden Bräuche der Göttin, Hochzeit sind es und Brautbett. Wenn du nun Aphrodite liebend ergeben bist, dann füge dich bereitwillig dem süßen Gesetz sinnenbetörender Liebe. Nimm mich als deinen Schützling an und, wenn es dein Wunsch ist, als deinen Gatten. Eros hat ihn dir erjagt, ihn getroffen mit seinen Geschossen, so wie einst Hermes, der rasch dahineilende Gott mit goldenem Stabe, den kühnen Herakles in den Liebesfrondienst der Jardanos-Tochter Omphale brachte. Mich hat freilich Eros dir zugebracht und nicht der schlaue Hermes. Du kennst doch wohl auch die Geschichte von Atalante, der Jungfrau aus Arkadien. Sie war einst geflohen vor der liebenden Vereinigung mit Milanion, der für sie entflammt war, denn ihre Jungfrauschaft wollte sie bewahren. Doch sie erregte den Zorn Aphrodites, und der Mann, den sie vorher verschmäht hatte, der besaß nun ihr Herz ganz und gar. So füge auch du dich, Liebe, dass du nicht den Groll der Kypris erregst. So sprach er und gewann das Herz des widerstrebenden Mädchens, betörte ihren Sinn mit Worten, die die Liebe entflammten. Sprachlos senkt die Jungfrau die Blicke zu Boden, sucht schamvoll, das glühende Rot ihrer Wangen zu verbergen, scharrt mit den Füßen auf dem Boden und zieht immer wieder sittsam verschämt das Gewand über den Schultern zusammen. Vorbote ist dies alles für die Erhörung. Mit diesem stumm beredten Verhalten macht ein Mädchen Versprechungen, dass es zum Brautbett folgen wird. Schon spürte sie den Stachel des Eros, den bittersüßen. Heiß erglühte sie, die Jungfrau Hero, vom Liebesfeuer, im Innersten aufgewühlt von der Schönheit und dem Zauber Leanders. Während sie die Augen zu Boden gesenkt hielt, wurde Leander nicht müde, seine liebestrunkenen Blicke auf den zarten Nacken des Mädchens zu richten. Endlich wandte sie sich jedoch mit süß klingender Stimme zu Leander hin, und feucht wurden dabei ihre rotglühenden Wangen von Tränen der Scham. »Fremder, mit deinen Worten könntest du wohl Felsen bewegen. Wer hat dich nur diese Reden gelehrt, mit denen du solche Verwirrung stiftest? Wem hier? Wer brachte dich hierher, zu mir, ins Land meiner Väter? All deine Worte sind vergebens. Wie könntest du, ein Flüchtling, ein Fremder ohne jeglichen Rückhalt, dich je mit mir in Liebe vermählen? Öffentlich könnten wir uns nicht in geheiligter Ehe verbinden. Meine Eltern würden dies niemals dulden. Selbst wenn du aber gewillt bist, als weitgereister Gast hier in meiner Vaterstadt zu bleiben, so würde es dir doch niemals gelingen, unsere Liebe im Dunkel verborgen zu halten. Nur zu gerne lästern ja die Leute. Was einer im stillen Kämmerlein tut, das bekommt er an der Straßenecke zu hören. Nenne du mir nun deinen Namen und deine Heimat. Verheimliche ihn mir nicht, der meine ist dir ja schon bekannt. Alle nennen ihn Hero. Ein Turm ragt von den Wellen umtost zum Himmel auf, meine Wohnstadt. Darin lebe ich, ganz allein, mit nur einer Dienerin, draußen, vor den Mauern von Sestos, auf einer von den Wogen umbrandeten Klippe. Als Nachbarn habe ich einzig das Meer. So haben es, hassenswert, mir die Eltern bestimmt. Keine Jugendgefährtinnen habe ich in meiner Nähe. An keinem Reigentanz junger Männer nehme ich teil. Ewig nur, nachts wie tags, tönt mir im Wind das Brausen des Meeres ans Ohr. So sprach sie und barg die geröteten Wangen hinter dem Schleier. Scheu erfasste sie wieder, sie machte sich selbst zum Vorwurf, was sie gesprochen hatte. Leander aber, in dem der scharfe Pfeil des Begehrens festsaß, dachte nach, wie er den Liebeswettstreit siegreich bestehen könne. Wenn der listenreiche Eros einen Mann mit seinen Geschossen bezwungen hat, dann wird er ja die Wunde auch heilen. Den Sterblichen, über die er seine Herrschaft ausübt, der Allbezwinger, denen schafft er auch hilfreichen Rat. So half Eros auch jetzt der Liebessehnsucht Leanders. Dieser sprach schließlich drängend die wohlberechneten Worte: »Mädchen, aus Liebe zu dir durchquere ich die wilde Meeresflut, mag sie auch ein feurig wallendes, ein unschiffbares Gewässer sein. Ich fürchte auch keine schweren Stürme, um schwimmend zu deinem Lager zu kommen. Noch schreckt mich das Brausen der tosenden See. Jede Nacht will ich den wirbelnden Hellespont durchqueren, will nass aus dem Wasser steigen und zu dir als dein Gatte kommen. Nicht weit entfernt wohne ich ja, deiner Stadt gegenüber, im Orte Abydos. Lass du nur ein einziges Licht von deinem hochragenden Turm mir von drüben das Dunkel erhellen, dass ich es vor Augen habe, wenn ich, von Eros getragen, dieser deiner Leuchte als Leitstern folge. Nur auf sie werde ich den Blick richten, nicht auf den Stern des Bootes, der spät erst herabsinkt, nicht auf den kühnen Orion und den großen Wagen, der nie in das Meer hinabtaucht. Und so werde ich ankommen, drüben, im seligen Hafen der Kypris. Aber du, Liebe, achte mir sorgsam auf Stürme, wie sie die Wogen hoch aufpeitschen, dass sie die Lampe nicht zum Erlöschen bringen. Das wäre sogleich mein Ende. Die Lampe, sie wird mir Licht und lebenspendender Leitstern sein. Und wenn du nun erfahren willst, wie ich heiße, Leander ist mein Name, Gatte der schön bekränzten Hero. So wurden sie einig, sich in geheimer Liebe zu vereinen, und versprachen einander, für ihre nächtlichen Freuden und ihren Hochzeitsbund mit der Lampe als Zeugin getreulich zu sorgen. Sie sollte das Licht aufstellen, und er wollte die weiten Meereswogen durchqueren. Als sie sich so auf nächtlich schlaflose Hochzeitsfeiern geeinigt hatten, trennten sie sich widerstrebend voneinander, nur dem Zwang gehorchend. Sie stieg auf ihren Turm, und er behielt das Zeichen vom Turm im Auge, um nicht abzuirren im Dunkel der Nacht, als er zurückschwamm zum weiten Gefilde von Abydos mit seinen tief gegründeten Mauern. Und so sehr sehnten sie sich nach den nächtlich verborgenen Stunden des Liebeswettstreits, dass sie immer wieder das Dunkel herbeiwünschten, das ihnen das Brautbett bereitete.
Der spätantike Dichter Musaios lebte um 500 nach Christus, wohl unter der Regentschaft des oströmischen Kaisers Anastasios I. Mehr wissen wir über ihn nicht. Er erzählt uns die Vorgeschichte von Heros und Leanders Liebesvereinigung in aller Ausführlichkeit und lässt auch die beiden Protagonisten deutlicher und eindringlicher vor unsere Augen und Ohren treten. Obwohl er in die große Tradition des spätantiken Epos gehört, hat er sich doch hellenistische Vorlieben bewahrt, denn während sein Zeitgenosse Nonnos von Panopolis seine Dionysos-Geschichte in nicht weniger als 48 Büchern und rund 21.300 Hexametern abhandelt, beschränkt er sich auf 350 Verse. Das ist natürlich kein richtiges Epos, sondern ein sogenanntes Epyleion, eine elaborierte Kleinform des Epos, wie sie eben in der Epoche des Hellenismus, rund 800 Jahre vor Musaios, konzipiert wurde. Allein dieser weite zeitliche Abstand macht eine besondere Qualität spätantiker Dichtung sichtbar, nämlich ihr Traditionsbewusstsein und ihre hohe Anspielungsdichte. Die Spätantike nimmt ihre Wurzeln sehr ernst, kombiniert die verschiedenen Formen und Gattungen der vorangehenden Literatur und ist bestrebt, aus dieser Kombination eine neue Ästhetik hervorzutreiben. Das lässt sich im Falle unseres Gedichts sehr instruktiv am Motiv der Lampe vorführen, mit deren Anrufung der Text einsetzt. Erzähle, Göttin, von der Lampe, der Zeugin heimlicher Liebe,
die zu Heros nächtlicher Ehe einlud, ein Prunkstück des Eros. Sie hätte der himmlische Zeus nach ihrem aufopfernden nächtlichen Dienst in den Kreis der Gestirne aufnehmen sollen und sie Brautführerin und Sternengeleiterin der Liebe nennen. Hat sie doch mitgeholfen bei all den Liebesschmerzen und die Einladung zu den schlummerlosen Umarmungen getreulich überbracht, bis sich dann mit schlimmem Toben der Sturm feindlich erhob. So stimme denn ein in mein Lied, o Göttin, und singe vom gemeinsamen Ende, wie die Lampe erlosch und wie zugleich Leander den Untergang fand.
Es war zu Beginn eines antiken Epos üblich, mit einer Anrufung der Muse einzusetzen und dann einige Vorabinformationen zum Kommenden zu geben. Ebenso üblich war es, dass diese sogenannten Prolepsen das folgende Werk nicht vollständig abdeckten, Wer von Ihnen unsere Ilias- und Odyssee-Lesungen kennt, wird sich daran erinnern. Achtung, kurzer Werbeblock. Auch diese Lesungen sind online verfügbar. Hier hingegen bei Musaios wird zwar die traditionelle Form gewahrt, die Muse wird am Anfang und am Ende dieser Vorbemerkungen beschworen, und wir erhalten auch einige Stichworte, die Handlung betreffend. Liebesschmerzen, schlummerlose Umarmungen, Sturm, Erlöschen der Lampe und der Anders Tod. Aber tatsächlich wird hier die Handlung recht vollständig angekündigt, sozusagen bis zum bitteren Ende. Und diese Andeutungen blieben zum Teil unverständlich, wenn der Sprecher nicht ganz offensichtlich, wie der Erzähler der Königskinder, voraussetzen könnte, dass seine Hörer oder Leser die Geschichte natürlich kennen. Darin zeigt sich eine Grundvoraussetzung spätantiker Literatur. Rezipienten können nicht mehr durch neue Fiktionen überrascht werden, sondern diese Texte wenden sich vorzugsweise an Menschen, die ihre Tradition beherrschen. Gespannt wartet man vielmehr darauf, wie denn hier der alte Stoff behandelt werden wird. Es zählt in allererster Linie die ästhetische Gestaltung. Gerade dann, wenn bekannte Geschichten wie diese hier oder der Raub der Helena oder die Entführung der Europa Gegenstand der Dichtung sind. Und das ist auch der Grund, warum Musaios überraschend mit der Evokation, ja beinahe schon Invokation der Lampe beginnt, die Hero in ihrem Turm aufstellte, um dem schwimmenden Leander in der Dunkelheit den Kurs zu weisen, sozusagen die mythische Geburtsstunde des Leuchtturms. Nebenbei bemerkt, es hält sich hartnäckig das Gerücht, Lord Byron sei 1810 der Erste gewesen, der den Hellespont schwimmend überquert habe. Das ist nicht nur eine unerfreulich eurozentrische Sicht, sondern ignoriert auch, dass der klassisch gebildete Lord seine Aktion in romantischer Nachahmung des Leander unternahm, also nicht als Erster. Die Gefahr, durch die starken Strömungen in die Ägäis abgetrieben zu werden, besteht im Übrigen auch noch heute. Die Lampe erscheint uns zu Beginn des Textes wie dem nächtlichen Schwimmer und leuchtet uns gewissermaßen in das Gedicht hinein. Dunkelheit und Nacht werden stark betont, das Gedicht hebt also auf einen Kontrast von Schwärze und Licht ab, einen visuellen Effekt. Und es lässt uns Zeit, uns imaginativ in dieses Bild zu versenken, bis am Ende das Licht erlischt und der Text und wir wieder ins Dunkel getaucht sind, aus dem heraus dann die Erzählung beginnt. Der gebildete Leser, der, wie gesagt, hier angesprochen ist, wird aber die Zeit auch nutzen, um mit dem Stichwort Lampe in seinem Gedächtnis nach anderen berühmten Lampen der Tradition zu suchen. Da kann er durchaus fündig werden, wie Marion Giebel im Nachwort zu ihrer Übersetzung, die dieser Lesung zugrunde liegt, ausgeführt hat. Die Leuchte war in der antiken Bildwelt ein Symbol des Lebens und des Todes und wurde hier mit dem Gott des Begehrens, Eros, verbunden. Viele werden Amor mit der brennenden und mit der erloschenen Fackel von Grabreliefs kennen. Und diese Symbolik wird hier offensichtlich aufgerufen. Sie passt ja auch vorzüglich zum Sujet des Textes. Die Lampe galt auch früher schon als Zeugin verbotener, also nicht durch Eheschließung legitimierter Liebe. Nicht nur tritt sie in Lucians Unterweltsdialogen beim Gericht der Totenrichter als Zeugin für die sexuellen Übergriffe von Tyrannen auf, auch in Apuleius' Märchen Amor und Psyche, das es übrigens auch von uns online zu hören gibt, bringt sie die Handlung in Gang, weil Psyche ihren heimlichen Liebhaber bei Licht sehen will. Dabei tropft ihm Lampenöl auf die Haut, er fährt auf und verschwindet, und nun muss sich Psyche auf die Suche machen, so wie in unserem Epylion am Ende Hero den toten Leander suchen muss. Anders als Amor und Psyche geht unsere Geschichte jedoch nicht gut aus. Die Lampe als Geschöpf der Nacht rief aber auch Ängste hervor. So stellt sich Lucian in seinen wahren Geschichten vor, es gebe im Himmel eine Stadt Lychnopolis, zu der die Lampen reisen und in der sie ein ordnungsgemäß regiertes Staatswesen errichtet haben. Den Reisenden, die dorthin gelangen, wird es schnell unheimlich und sie machen sich rasch davon. All dies sind nun nicht eigentlich Anspielungen, die man durchschauen muss, um den Text besser zu verstehen. Vielmehr geht es um eine ästhetische Anreicherung der Erzählung, die Erzeugung einer Vielzahl kleiner semantischer Lichter im Kopf. So entsteht in unserer Vorstellung metaphorisch der sternenreiche Himmel, der Kreis der Gestirne, von dem Musaios in seiner Vorrede spricht. Wir müssen uns also einen Leser denken, in dessen Kopf, wenn er diese ersten Verse hört, ein Bündel von Assoziationen aufleuchtet, ohne dass sie deshalb alle zu einem gesteigerten Verständnis des Textes beitrügen. Schon deshalb nicht, weil Musaios tatsächlich nie ausdrücklich behauptet, Leander sei ertrunken, weil die Lampe erlosch. Vielmehr stellt er Erlöschen und Tod nur in einen zeitlichen Zusammenhang. Damit wird die Lampe, wie in einigen der eben erwähnten Geschichten, sozusagen personifiziert. Sie half den Liebenden bis zu ihrem eigenen schuldlosen Tod. Die Erzählung gewinnt durch diese Wendung zugleich an Tragik. Es ist kein Zufall, schon gar keine Einwirkung Dritter, die Leander den Tod bringt. Er hat sich in Gefahr begeben und ist daran gescheitert. Auf diese Weise gelingt es Musaios, neben Epos und der hellenistischen Poetik der kurzen Dichtung, auch noch die Tragödie in sein Werk zu integrieren. Auch damit agiert er ganz im Sinne einer spätantiken Poetik. Nur kurz nachgetragen sei, dass auch der Turm, von dem gleich danach die Rede ist, eine lange literarische Tradition besitzt. Heros Schicksal der elterlichen Einsperrung teilte schon Danae, die dennoch von Zeus in ihrem Turm besucht wurde. Was bei Zeus besuchen heißt, weiß man ja. Im schon erwähnten Märchen von Amor und Psyche hält ein sprechender Turm Psyche vom Selbstmord ab, während er in unserer Geschichte leider schweigt. Und wenn wir schon bei Märchen sind, so kann man natürlich noch an Rapunzel denken. In den Königskindern war uns aufgefallen, dass, obwohl sie doch zueinander nicht kommen konnten, sie doch offensichtlich miteinander zu reden in der Lage waren. Und der Text führte auch sofort die Königstochter als Sprecherin ein. Ach, Liebster, könntest du schwimmen? Das kam unerwartet. Aber es bildet möglicherweise die Tatsache ab, dass uns aus der Antike, wie schon angedeutet, noch eine zweite ausführliche Version der Geschichte von Hero und Leander überliefert ist, nämlich von Ovid. Der produktive Dichter von Liebeslyrik um die Zeitenwende verfasste unter anderem eine Serie von Briefen verlassener Frauen, die er noch um drei Paare von Briefen, gewechselt zwischen voneinander getrennten Männern und Frauen, ergänzte. Die sogenannten Heroinnenbriefe, deren lateinischer Name Heroides nur zufällig an die Protagonistin unserer Geschichte erinnert. Gleichwohl werden zwei dieser Briefe in der Tat von Leander an Hero und von Hero an Leander geschickt. An diesen Wortwechsel erinnern womöglich die Königskinder. Denn wenn sie einander auch nicht begegnen konnten, so konnten sie einander vielleicht doch schreiben. Das würde das scheinbare Paradox erklären. Gesagt wird es nicht. Aber sei dem, wie ihm wolle, hören wir einmal, wie in Ovids erstem Brief Leander seiner Hero den Hof macht.
Der aus Abydos sendet dir Grüße, Mädchen aus Sestus. Brächte sie lieber dir selbst, ruhten die Wellen des Meers. Sind mir die Götter geneigt? Sind sie meiner Liebe gewogen? Liest du die Worte hier nur mit verdrossenem Blick? Doch sie sind mir nicht hold. Warum gönnen sie mir denn das Glück nicht? Lassen hinüber mich nicht rasch übers Meer wie gewohnt. Siehst ja den Himmel schwärzer als Pech. Der Wind peitscht die Wogen, die auf dem hohlen Schiff kaum jetzt befahrbar mehr sind. Nur dieser tollkühne Seemann, welcher von mir diesen Brief hier dir überbringt, unternahm aus unserem Hafen die Fahrt. Beinahe ging ich an Bord, hätte nicht, als am Bug er die Seile löst, von Abydos Volk jeder das Schauspiel verfolgt. Nicht mehr wär meine Liebe den Eltern verborgen geblieben, die wir verheimlicht gewünscht, wäre nun nicht mehr geheim. Wie ich das eben noch schreib, sag ich, Geh, du glückliches Brieflein. Bald schon streckt sie nach dir aus ihre reizende Hand, kommt mit den Lippen dir nah, wird wohl gar an die Lippen dich drücken, wenn sie mit schneeweißem Zahn deine Verschnürung zerbeißt. Solches wurde von mir mit leisem Flüstern gesprochen, alles Weitere sprach mit dem Papier meine Hand. Doch wie viel lieber wollt ich, sie würde schwimmen statt schreiben, und sie brächte wie sonst brav mich hindurch durch die Flut. Fähiger ist sie denn auch, die ruhigen Wogen zu peitschen, doch auch als meines Gefühls Dienerin ist sie geschickt. Schon ist's die siebente Nacht, eine Zeit, die mir mehr als ein Jahr scheint, daß das tosende Meer brandet mit brausender Flut. Auf einem Felsen sitzend, seh ich traurig dein Ufer. Da ich es leiblich nicht kann, eile ich geistig zu dir. Ja, ich seh auf der Spitze des Turmes die wachsamen Feuer, sehe sie, oder mein Blick meint doch, er sehe sie dort. Dreimal legt ich die Kleider im trockenen Sande schon nieder, dreimal macht ich mich nackt schon auf den schwierigen Weg. Das geschwollene Meer widersetzt sich den Plänen des Jünglings, in das brandende Nass taucht es des schwimmenden Haupt. Während indessen Winde und See mir alles verweigern, sinne ich, wie unser Bund einst im Geheimen begann. Nacht brach eben herein. Die Erinnerung macht mir Vergnügen, wenn ich verliebt das Haus meiner Familie verließ. Ohne zu zögern legt ich zugleich mit den Kleidern die Angst ab, schwang meine Arme im Takt langsam durchs lautere Meer. Luna lieh gewöhnlich dem Schwimmer den zitternden Schimmer, gab wie mit willigem Blick mir auf den Weg ihr Geleit. Zu ihr schaut ich einst auf, sprach: Schirme mich, leuchtende Göttin, denk, was im Latmusgebirg dort in der Grotte geschah. Grausamen Herzens zu sein, wird Endymion dir nicht gestatten. Wend auf mein heimliches Tun, bitte ich dich, deinen Blick. Du, die Göttin, stiegst vom Himmel, verfielst einem Menschen. Dürft ich die Wahrheit gestehen, göttlich ist, die ich begehr. Solches sprach ich zu ihr, oder sicher ähnliche Worte, während ich nachts die Flut, die sich mir auftat, durchschwamm. Vom gespiegelten Abbild Lunas strahlten die Wogen, und in verschwiegener Nacht glänzte es hell wie am Tag. Dass ich nicht die Kälte der frostigen Tiefe verspüre, Liebe besorgt es, sie wärmt in der begierigen Brust. Doch je weiter ich bin, je näher die Küste gekommen, und je kleiner der Rest, desto beschwingter mein Drang. Kannst du mich aber dann sehen? Verleihst du mir, wenn du mir zuschaust, neue Kräfte sogleich, machst, dass ich sehniger bin? Immer noch müh ich im Schwimmen mich ab, will der Liebsten gefallen, und damit du es siehst, schwing ich die Arme wie wild. Kaum hält dich deine Amme zurück, ins Wasser zu steigen. Deutlich hab ich's gesehen, wirklich, ich täuschte mich nicht. Doch sie erreichte nichts. Obschon sie zu gehen dich abhielt, hast du am Ufersaum doch dir deine Füße benetzt. In die Arme geschlossen, empfange ich selige Küsse. Große Götter, sie küsst, dass sich die Seereise lohnt. Kleider gibst du mir nun, die du dir von den Schultern genommen, trocknest das nasse Haar, welches vom Meeresgischt trieft. Was in der Nacht noch geschah, das wissen der Turm und wir beide, und auch das Licht, das den Weg über die Wogen mir weist. Besser kann man die Freuden jener Nacht nicht berechnen, als man im Hellespont auszählt die Algen des Meers. Je geringere Zeit uns zur heimlichen Liebe gegeben, desto größer die Angst, unsere Zeit sei vertan. Schon stand Titonus' Gattin bereit, die Nacht zu vertreiben. Luzifer stieg schon herauf, eilte Aurora voran. Küsse tauschen wir aus, überstürzt, unmäßig und hastig, klagen, daß in der Nacht kurz das Verweilen nur sei. Und so zaudere ich, trotz bitterer Warnung der Amme. Schließlich verlass ich den Turm, eile zum kühlen Gestad. Weinend trennen wir uns. Ich spring in den Meersund des Mädchens, blicke ständig zurück, ob ich die Liebste noch sehe. Wenn du der Wahrheit glaubst, ich fühl mich beim Kommen als Schwimmer, kehr ich dann aber zurück, komm ich mir schiffbrüchig vor. Dies auch, wenn du's nur glaubst, zu dir geht es scheinbar hinunter, kehr ich von dir zurück, Steilhang zähflüssiger Flut. Ungern kehr ich zur Heimat zurück, wer könnte das glauben? Ungern bleib ich gewiss länger in unserer Stadt. Weh mir, uns trennt das Wasser, doch sind wir im Herzen verbunden, uns zwei einigt ein Sinn, leider nicht beide ein Land. Lebt ich in Sestus doch, oder du in meinem Abydos, dein Land behagt mir so gut, wie dir das meine behagt. Oh, was für krause Gedanken ich hab, wenn die Wogen sich kräuseln. Was verstellt mir der Wind luftig und nichtig den Weg? Werd ich dich, wenn nicht die Wellen es wollen, denn nie mehr umarmen? Und wird glücklich mit dir niemals ein Winter mich sehen? Sommer ist's noch, doch wie, wenn die Sterne das Meer mir verwüsten, Plias und Arctophylax und die olänische Geiß. Entweder weiß ich noch nicht, wie verwegen ich bin, oder alsdann sendet mich ohne Bedacht Amor hinaus auf das Meer. Glaub ja nicht, ich verspreche das nur, weil die Zeit noch nicht da ist. Vielmehr löse ich bald dir das Versprochene ein. Möge die wenigen Nächte das Meer so geschwollen noch bleiben, dennoch, ich wag mich hinaus, will auch das Wasser es nicht. Entweder winkt mir das Glück, und verwegen bleib ich am Leben, oder die Liebesqual findet ihr Ende im Tod. Wünschen will ich indes, ich würde dorthin getrieben, mein schiffbrüchiger Leib lande im Hafen bei dir. Denn meine Leiche beweinst du dann ohne Scheu vor Berührung und wirst sagen, ich war Todesverhängnis für den. Sicher bist du beleidigt, wenn ich dir mein Verderben verkünde. Unerfreulich ist dir in meinem Brief dieser Teil. Schluss damit, klage nicht mehr. Dass das Toben des Meers jedoch ende, füge du meinem Gebet bitte auch deines hinzu. Kurze Stille ist Not, solang ich dorthin unterwegs bin. Hab ich dein Ufer erreicht, dauere der Sturm wieder fort. Dort bei dir ist für unseren Kiel die richtige Schiffswerft. Nirgends ist für mein Heck besser gesorgt als bei dir. Boreas schließe mich ein, dort, wo es schön ist, zu weilen. Dann bin zum Schwimmen ich faul, dann werd ich vorsichtig sein. Nicht mehr werde ich die tauben Fluten beschimpfen, klage nicht mehr, dass das Meer grimmig den Schwimmer bedroht. Mögen die Winde zugleich und zarte Arme mich halten. Beides ist Grund genug, halte mich drüben zurück. Wenn es der Sturm gestattet, benütz ich die Ruder des Körpers. Halte die Lampe nur stets, um mir zu leuchten, bereit. Dieser Brief übernachte bei dir statt mir unterdessen. Könnt ich ihm, dies ist mein Wunsch, folgen in kürzester Frist.
Leander schreibt seinen von uns aus Zeitgründen etwa um ein Drittel gekürzten Brief, so müssen wir uns vorstellen, kurz bevor er sich trotz Sturm nach 7-tägigem Warten ins Meer wirft, um zu seiner Hero hinüberzuschwimmen. Ovid, in seiner rhetorischen Ausbildung auf Wahrscheinlichkeit geschult, erklärt, warum zwar ein Brief zu Hero gelangen kann, sein Verfasser selbst aber nicht. Er konnte nicht mit aufs Schiff, weil im Hafen zu viel los war. Leander nutzt größere Teile des Briefes, um zwar nichts über ihrer beider Vorgeschichte zu erzählen, aber von ihren bisherigen Liebesnächten zu schwärmen. Drastisch genug, wenn er anzüglich schreibt: Dort bei dir ist für unseren Kiel die richtige Schiffswerft. Nirgends ist für mein Heck besser gesorgt als bei dir. Das Lateinische ist sogar noch ein wenig direkter als Bruno Häuptlis Übersetzung. Außerdem stellt Leander anschaulich die Mühe dar, die das Schwimmen bedeutet, und nimmt damit seinen letzten Schwimmgang vorweg, der nicht mehr in Heros Armen enden wird. Vielmehr redet er in seinem Überschwang seinen Tod geradezu selbst herbei. Denn meine Leiche beweinst du dann ohne Scheu vor Berührung und wirst sagen, ich war Todesverhängnis für den. Leander zeichnet sich in seinem Brief also als ungeduldigen Tatmenschen, der deshalb auch an seinem Verhängnis selbst schuld sein wird, nicht Hero, wie er es sich ausmalt. Der Brief dient also nicht zuletzt dem Zweck, ein psychologisch feines Porträt zu entwerfen. Und wir können erwarten, dass Heros Antwort sich hierzu komplementär verhält. Denn tatsächlich ist ja die Diskrepanz zwischen beiden Liebenden elementar. Dem sich in hemmungslose Aktivität umsetzenden Begehren des Mannes steht das Begehren der Frau gegenüber, das sich in Geduld und Bewegungslosigkeit bescheiden muss, die ihre Vereinsamung im Turm noch auf die Spitze treiben. Die Geschichte von Hero und Leander wird hier auch zu einer Sezierung von zu zwei Verhaltenspolen abstrahierter Erotik. Hören wir aber, bevor wir uns mit Ovids Heros Seelenleben zuwenden, wie sich die Geschichte bei Musaios zuspitzt.
Schon stieg, in ihr schwarzes Gewand gehüllt, die Nacht herauf, brachte den Menschen den Schlaf, nur ihm nicht, Leander, der sich voll Sehnsucht verzehrte. Er harrte am Strand des rauschenden Meeres auf die Botschaft, die ihn zum Hochzeitsbett rief, und hielt Ausschau nach der Leuchte, der weithin blickenden Botin seines heimlichen Ehebundes. Ein Quell der Tränen sollte sie noch werden. Als Hero sah, wie das nächtliche Dunkel alles Licht vertrieb, entzündete sie die Lampe. Sobald ihr Schein sich erhellte, entzündete Eros auch das Herz Leanders, den schon die Ungeduld drängte. Mit der Leuchte entbrannte er selbst. Als er am Meer das dumpfe Dröhnen der rasenden Brandung hörte, wurde ihm zunächst freilich bange. Dann aber fasste er sich ein Herz und sprach sich selbst Mut zu mit den folgenden Worten: »Schrecklich ist Eros und unerbittlich das Meer. Doch das Meer ist nur Wasser. Eros aber verzehrt mir das Mark mit Feuersgluten. Fürchte das Feuer, mein Herz. Hab keine Angst vor den kühlen Fluten des Wassers. Auf, hin zur Geliebten! Was bekümmerst du dich über das Tosen der Wellen? Weißt du denn nicht, dass Kypris, die Göttin selbst, dem Schaum des Meeres entsprossen ist? Sie gebietet über das Meer, gebietet auch über die Gefahren unserer Liebe.« Mit diesen Worten streifte er sich die Kleider von seinem herrlichen Leib, nahm sie mit beiden Händen und schnürte sie sich fest auf den Kopf. Dann sprang er auf vom Ufer und warf sich hinein in die Meeresfluten. Mit rastlosem Eifer strebte er vorwärts, immer dem Lichtschein entgegen, Er ist selbst sein eigener Ruderer, Steuermann und selbst sein eigenes Schiff. Hero stand mit der Leuchte hoch droben auf dem Turm. Und wenn auch nur ein leiser Windhauch von irgendwoher heranblies, dann schirmte sie oftmals sogleich mit dem Mantel das Licht ab, bis endlich, nach langer Mühsal, Leander zum bergenden Hafen von Sestos emporstieg. Und sie führte ihn den Weg hinauf zu ihrem Turm. Aber noch in der Tür schloss sie ohne ein Wort den Bräutigam in ihre Arme. Er rang noch nach Atem, während ihm die Wassertropfen aus den Haaren rannen. In die Kammer ihres Mädchengemachs führte sie ihn, wo sie ihm den ganzen Leib wusch. Sie salbte ihm die Haut mit Öl, das nach Rosen duftete und den Salzhauch des Meeres vertrieb. Auf dem weich gepolsterten Lager umschlang sie den Liebsten, der immer noch schwer atmete, und sprach zärtlich zu ihm: »Ach, liebster Mann, was hast du so viel Mühsal auf dich genommen, wie nie ein anderer Bräutigam. Ja, Liebster, so viel Mühsal und Beschwerden. Doch jetzt genug mit dem salzigen Wasser und dem Fischgestank aus den Tiefen des brausenden Meeres. Hier, in meinem Schoß, kannst du nun all den Schweiß deiner Mühen vergessen.« So sprach sie ihm zu, er aber löste ihr eilends den Gürtel, und sie vollzogen die Riten Kyteras, die den Liebenden freundlich gesinnt ist. Hochzeit war es, doch ohne Festreigen, ein Brautbett, doch ohne Brautlied. Niemand stimmte das Preislied an für die Ehestifterin Hera. Kein Glanz von Brautfackeln strahlte nieder auf das Hochzeitsbett, keiner sprang tanzend in fröhlichem Reigen, und den Segen zur Vermählung sprachen kein Vater, keine Mutter. Schweigen nur breitete sich über das Lager zur Stunde der Hochzeit. Schweigen rüstete das Brautgemach. Die dunkle Nacht trat auf, um die Braut zu schmücken, und nirgendwo hörte man Festgesänge zur Vermählung. Die Nacht also richtete ihnen die Hochzeit aus, und niemals sah Eos Leander als Gatten auf dem später so weithin berühmten Lager. Er schwamm dann schon wieder hinüber zu den Mauern von Abydos, immer noch nicht gesättigt und noch voll Verlangen nach den Liebeswonnen der Nacht. Hero nun im langen Gewand war, ohne Wissen der Eltern, Jungfrau am Tage, aber Frau in der Nacht. Immer wieder sehnten sie beide das Sinken der Sonne herbei, hielten ihren Bund geheim, wie sie es mussten, und erfreuten sich miteinander an ihrer heimlichen Liebe. Doch nur kurze Zeit noch sollte ihr Leben währen. Und nicht für immer konnten sie beide die schlaflosen, mit so viel Mühe erkauften Freuden ihrer Ehe genießen. Es kam die Zeit des froststarrenden Winters, trieb raue Winde mit heftigen Schauern heran. Bis in die tiefsten Tiefen wurde das Meer aufgewirbelt von winterlichen Stürmen, die beständig tobten und die gesamte Meeresfläche mit Regenschauern peitschten. Sein angeschlagenes schwarzes Schiff hatte der Seemann schon längst aufs Trockene gezogen, um es vor den tückischen winterlichen Sturmfluten in Sicherheit zu bringen. Doch dich hielt keine Furcht vor dem winterlichen Meer zurück, kühn wie du warst, Leander. Vom Turm kam dir das gewohnte Zeichen, das Licht, das dich zu deinen Liebesfreuden wies. Es riss dich fort, unerbittlich und ohne Verlass, und du kümmertest dich nicht um das Toben des Meeres. Ach, die unselige Hero! Hätte sie doch, als der Winter hereinbrach, auf ihren Leander verzichtet, hätte nicht mehr die Lampe entzündet, den kurzlebigen Leitstern zu ihrem Ehebett. Aber Sehnsucht und Schicksal bezwangen sie, die Betörte, und sie steckte das Licht auf. Fackel des Schicksals, nicht mehr der Liebe.
Ganz anders als bei Ovid sieht es hier nun so aus, als trage Heros Unvernunft die Schuld am nahenden Unglück. In einer, wie man dies in der Erzählwissenschaft nennt, metaleptischen Wendung spricht der Erzähler seine Figur Leander direkt an und drückt ihm seine Bewunderung aus. Doch dich hielt keine Furcht vor dem winterlichen Meer zurück, kühn wie du warst, Leander. Ach, die unselige Hero! Hätte sie doch, als der Winter hereinbrach, auf ihren Leander verzichtet, hätte nicht mehr die Lampe entzündet. Aber Sehnsucht und Schicksal bezwangen sie, die Betörte, und sie steckte das Licht auf. Fackel des Schicksals, nicht mehr der Liebe. Hero wäre es gewesen, von der man hätte Zurückhaltung erwarten müssen. Aber hatte sie nicht vorher von ihrer ständigen Einsamkeit gesprochen? Auch Musaios pflicht hier eine Menge Psychologie in seine Darstellung. Man muss Hero doch verstehen und ihr verzeihen, dass sie diese Einsamkeit nie wieder ertragen wollte. Es fällt auch auf, wie intensiv Musaios wieder das Motiv der Lampe ins Spiel bringt, die noch mehr als zu Beginn in diesem kritischen Augenblick zum Symbol der beiderseitigen heißen Liebe wird. Ihr Entflammen ist gleichzeitig das Entflammen der Sehnsucht und das Fanal des bitteren Endes. Und diesen Wechsel von Liebe zu Todesschicksal hatte, so Musaios, diejenige in der Hand, die auch die Fackel hielt. Da müssen wir fragen, wie Ovid das sieht. Bei ihm hatte es doch bisher so ausgesehen, als sei Leanders Ungeduld und mangelnde Selbstbeherrschung Auslöser des Unglücks. Gibt auch er Hero die Schuld? Hören wir daher wiederum leicht gekürzt Heros Antwort auf den Brief ihres Geliebten.
Komm, Leander, bring her das Glück, das mit Worten du sandtest, dass ich in Wahrheit genieß, den du mir sandtest, den Gruß. Jede Frist dünkt mich lang, die unser Vergnügen hinausschiebt. Dass ich es sage, verzeih, Liebe kennt keine Geduld. Gleiches Feuer verbrennt uns, an Kraft bin ich dir nicht gewachsen. Stärker ist, so vermut ich, doch wohl der männliche Sinn. Schwach ist bei zarten Mädchen, so wie der Leib auch die Seele. Aus ist's mit mir, wenn du jetzt nur noch ein wenig verweilst. Ihr setzt bald auf der Jagd, bald beim Ackerbau eure Zeit ein. Bald braucht ihr länger dazu, dann wieder habt ihr es bald. Bald hält das Forum euch fest, bald die Liebe zum öligen Ringkampf, oder ihr lenkt mit dem Zaum folgsame Pferde am Bug. Bald fliegt der Vogel ins Netz, bald habt ihr den Fisch an der Angel, abends vertreibt ihr die Zeit vor euch den Wein auf dem Tisch. Davon hält man mich fern, doch wär meine Liebe auch kühler, bliebe noch weiter zu tun, außer zu lieben, mir nichts. Was mir noch bleibt, wird getan. Und dich, meine einzige Freude, liebe ich weitaus mehr, als du zurückgeben kannst. Entweder tuschle ich über dich mit der Amme der Lieben, was denn der Grund sei, der dich hindert, wie seltsam am Weg? Oder ich blicke aufs Meer, wo Winde hasserfüllt stürmen. Mit deinen Worten beinah schelt ich das tobende Meer. Ist der Tag dann vorbei und führt die mir liebere Nachtzeit nach der Vertreibung des Lichts helle Gestirne herbei, stellen wir auf den Dachfirst sogleich die wachsamen Lichter, dass sie als Zeichen dir weisen den üblichen Weg. Spinnen gezwirnte Fäden sodann an wirbelnder Spindel und vertreiben die Zeit uns mit der weiblichen Kunst. Was ich indessen den ganzen Tag so plaudere, fragst du? Um Leander allein dreht sich stets unser Gespräch. Sag, liebe Amme, glaubst du, mein Schatz sei schon fort von zu Hause? Oder sind alle noch wach? Machen die Seinen ihm Angst? Glaubst du, er nehme bereits seine Kleider sich von den Schultern und mit palladischem Öl salbe die Glieder er ein? Unvermerkt nickt sie dazu. Nicht, dass meine Küsse sie rühren, sondern von schleichendem Schlaf wackelt das ältliche Haupt. Kurze Zeit später sage ich, jetzt ist er sicher im Wasser, schwingt seine Arme im Takt, langsam zerteilt er die Flut. Hab ich nur wenig Garn, bis die Spindel am Boden gesponnen, frag ich mich, bist du im Meer schon bis zur Hälfte gelangt? Und bald schau ich hinaus, bald bet ich mit ängstlicher Stimme, dass dir der Weg übers Meer leicht wird, dank günstigem Wind. Unbestimmte Geräusche vernehm ich und denke bei jedem Plätschern, es komme von dir, zeige dein Kommen mir an. Wenn dann die Nacht zu meiner Enttäuschung beinahe vorbei ist, kommt verstohlen der Schlaf, nick ich vor Müdigkeit ein. Ohne zu wollen wirst du, du Böser, vielleicht mit mir schlafen. Und obschon du nicht selbst kommen willst, kommst du dann doch. Denn bald meine ich dich in der Nähe schwimmen zu sehen, bald wie die Arme du feucht auf meine Schultern mir legst, jetzt wie den nassen Leib ich wie sonst dir mit Kleidern umhülle, jetzt aneinander geschmiegt, wärmt mir dein Busen die Brust. Was dann alles noch folgt, muß die sittsame Zunge verschweigen. Das, was zu tun uns wohl freut, was zu berichten man scheut. Weh mir, das alles währt kurz und ist nicht das wahre Vergnügen, denn zugleich mit dem Schlaf machst du dich immer davon. Oh, wenn doch endlich wir sehnlich Verliebten uns fester vereinten, wär unserer Liebe Bund sicher und wahrhaft bewährt. Warum verbringe ich frierend so viele einsame Nächte? Warum bleibst du so oft, langsamer Zauderer, fern? Noch ist, ich gebe es ja zu, das Meer nicht für Schwimmer passierbar, doch in der gestrigen Nacht herrschte ein milderer Wind. Doch warum ging sie vorbei? Warum fürchtetest du, was nicht eintrat? Prächtige Nacht, verpasst, günstige Bahn, nicht erfasst. Woher kommt diese Angst? Wo ist jene Kühnheit geblieben? Wo ist der Schwimmer, der kühn über die Wogen nur lacht? Doch nein, bleib lieber so, wie du sonst einst gewesen. Nimm den sicheren Weg nur durch das ruhige Meer. Wenn du derselbe nur bleibst, mich noch liebst, so wie du geschrieben, und dein Feuer nicht kalt, der einst zur Asche erstarrt. Weniger fürcht ich die Winde, die mir meine Wünsche durchkreuzen, als dass, ähnlich dem Wind, sich deine Liebe verirrt. Ach, wenn du doch kämst! Oder wäre der Wind der Grund, dass du ausbleibst, oder der Vater? Allein hoffentlich ist's keine Frau. Wenn ich das aber erfahre, so glaub mir, ich sterbe vor Kummer. Sündige endlich drauf los, wenn du mich umbringen willst. Aber du sündigst ja nicht, und grundlos lass ich mich schrecken. Und damit du nicht kommst, wütet der neidische Sturm. Weh mir, wie schlagen die Wogen der Brandung an das Gestade, wie den verborgenen Tag düstere Wolke verhängt. Helles, gütige Mutter trat wohl ans Ufer des Meeres, weint ihren Nieseldunst um das ertrunkene Kind. Plagt die Stiefmutter sonst, zur Meeresgöttin verwandelt, etwa das Meer, das benannt nach jenem Kind, das sie hasst? So wie's nun steht, ist der Ort nicht den zarten Mädchen gewogen. Helle ging unter darin. Opfer der Flut bin auch ich. Wenn aber du, Neptun, noch dächtest an deine Geliebten, dürftest du keinesfalls Liebe verhindern mit Sturm. Weshalb, da du so oft die Macht der Liebe erfahren, sperrst mit dem Wirbelsturm du uns den üblichen Weg? Schon uns, du Wilder, und schlag auf der Weite des Meers deine Schlachten. Unsere zwei Länder trennt nur dieser schäbige Teich. Schleudere große Schiffe umher, das ziemt deiner Größe, oder heimtückisch auch, ganzen Geschwadern zu sein. Schande ist's für den Meergott, den jungen Schwimmer zu schrecken. Weniger zählt solcher Ruhm als auf beliebigem See. Edel ist er, von berühmtem Geschlecht, doch nicht auf Ulixes, der dir zutiefst verhaßt, führt er die Herkunft zurück. Rette gnädig uns beide. Er schwimmt. Auf dem nämlichen Wasser hält sich Leanders Leib, ruht meine Hoffnung zugleich. Sieh da, es knistert das Licht, denn ich hab es daneben beim Schreiben, knistert verheißungsvoll, deutet die Zukunft uns an. Schau, die Amme träufelt den Wein ins prophetische Feuer. Morgen sind wir dann mehr, sagt sie und nimmt einen Schluck. Mach, dass wir mehr sind. Besiege das Meer und gleite hinüber, o du, den ich zutiefst in meinem Herzen bewahr. Kehr in dein Lager zurück, Deserteur der gemeinsamen Liebe. Meine Glieder, warum liegen sie alleine im Bett? Grundlos fürchtest du dich. Venus selbst wird dein Wagnis befördern, wird dir die Meeresbahn glätten als Meeresgeschöpf. Doch ich zögere jetzt. Schiffe gehen unter im Meere. Meinst du, ein Ruder kann mehr als dein Arm je vermag? Was du ersehnst, das befürchtet der Seemann, Leander, das Schwimmen. Dies pflegt das Ende zu sein, wenn ein Geschwader zerschellt. Ach, so oft ich den blauen Wellen mich zuwende, greifen Schauer mich irgendwie an in meiner furchtsamen Brust. Zudem verstört mich ein Traumbild, das gestern Nacht mir erschienen, ist es nun auch bereits dank meinem Opfer gesühnt. Denn vor Sonnenaufgang, als schon die Lampe erloschen, also zur Zeit, wo man meist wahrhafte Traumbilder sieht, da entfielen vor Schlaf meinen schlaffen Fingern die Fäden, in meinen Nacken als Halt schob ich ein Kissen mir ein. Ein Delphin kam entgegengeschwommen, so glaubt ich zu sehen, durch das stürmische Meer. Ja, doch, kein Zweifel, so war's. Als die Fluten ihn auf den durstigen Sandstrand geschmettert, ließ den Armen im Stich Wasser und Leben zugleich. Was es auch sei, ich hab Angst, und du, verlach meinen Traum nicht und übergib deinen Arm nur noch dem ruhigen Meer. Schonst du nicht dich, so schone dein Mädchen, von dem du geliebt wirst. Gibt's keine Rettung für dich, gibt's keine Rettung für mich. Friede kehrt bald bei uns ein, so hoff ich, bei Zähmung der Wogen. Bahne mit sorglosem Herz dann einen ruhigen Weg. Möge dem Schwimmer indes, da der Weg übers Meer ihm versperrt ist, dieser Brief, den ich send, lindern des Wartens Verdruß.
Man sieht, auch Ovids Hero vermag ihre Ungeduld kaum zu zügeln. Da sie, wie gesagt, zur Passivität verdammt ist, kreisen ihre Gedanken und springen, zum Teil von Distichon zu Distichon, zu immer neuen Überlegungen. Warum kommt er nicht? Hat er die Lust verloren? Ist das Meer wirklich zu wild? Hat er womöglich eine andere? Hat er sich vom Gerede der Leute von seiner Liebe abbringen lassen? Über nichts anderes redet sie mit ihrer Amme, der harmlosen Vorgängerin des bösen Nönnchens der Königskinder, als über Leander. Und sie hat ja auch nichts anderes in ihrem aller Sozialkontakte beraubten Leben. Humorvoll lässt Ovid seine mythische Gestalt auch über andere mythische Gestalten nachdenken. Passenderweise über das Geschwisterpaar Phrixos und Helle, die Dardanellen auf einem verzauberten Widder überflogen. Helle stürzte hinab und ertrank. Nach ihr ist Helles Meer, Hellespont, benannt. Hero, recht übertrieben, fühlt sich ihr verwandt. Ist doch auch sie ein Opfer der Wogen. So ein unmäßiges Denken rächt sich. Bald wird auch sie tot sein, und auch sie wird hinabstürzen, nämlich von ihrem Turm. Es ist ja in diesem Fall eine besondere Pointe der Gattung Brief, dass sie den eigentlichen Höhepunkt der Geschichte, den Tod beider Protagonisten, gerade eben nicht erzählen kann. Das gleicht sie, wie wir schon bei Leander gesehen haben, durch Todesimaginationen aus. Hero ist ihnen, wie es nahe liegt, besonders stark ausgesetzt. Ihr am Briefende berichteter Traum vom Delphin, den das Meer, wie es heißt, auf den durstigen Sandstrand unterhalb ihres Turmes geschmettert hat, erfüllt sich ja leider. Und womöglich will man einen Schritt weitergehen, denn Hero schreibt, sie habe diesen Traum kurz vor Sonnenaufgang geträumt, jam dormitante Lucerna, als die Lampe schon erloschen war. Da Leander mit der Aufforderung geschlossen hatte, Hero solle die Lampe entzünden, wäre vorstellbar, dass Hero den Brief gleich morgens nach dem Aufwachen schreibt und dass die erloschene Lampe uns, die wir Hero beim Schreiben gewissermaßen über die Schulter schauen, klar macht, dass Leander nicht erst noch sterben wird, sondern bereits gestorben ist, dass Hero ihn, sobald sie ans Fenster tritt, erblicken und sich selbst in den Tod stürzen wird. Dass wir also hier in tragischer Ironie gerade Heros letzte Worte lesen. Hören wir daher, was zuletzt geschah, und lassen wir ein letztes Mal den von uns ungekürzt gelassenen Musaios zu Wort kommen.
Nacht war es, gerade zu einer Zeit, da die Stürme mit tiefem Heulen Schauer mit Winterkälte aussenden, scharf wie Pfeile, und sich mit geballter Kraft auf die hoch aufbrandende See stürzen. Doch auch jetzt noch trieb Leander auf den tosenden Wogenkämmen des Meeres, wie er es gewohnt war, hoffnungsvoll auf dem Weg zu seiner Braut. Schon wälzte sich Woge auf Woge heran, die Wasser fluteten zusammen, Himmel und Meer wurden eins, von allen Seiten ertönte das Brausen der kämpfenden Stürme. Gegen den Zephyr schnaubte der Ostwind heran, und der Südwind erhob sich gegen den Nordwind mit gewaltigem Drohen, unablässig ertönte das Donnern und Tosen der Fluten. Schwer in Bedrängnis durch die unbarmherzig sich auftürmenden Wogen, betete Leander, bald zur Meeresherrin Aphrodite, bald zu Poseidon, dem Beherrscher der See. Er gedachte im Gebet auch des Boreas, des Königs der Winde, und erinnerte ihn an seine Liebe zur attischen Jungfrau Oreitia. Doch es kam ihm keine Gottheit zu Hilfe. Auch Eros hielt die Schicksalsgöttinnen nicht zurück. Von allen Seiten dem feindlichen Sog der zusammenbrandenden Wogen preisgegeben, so trieb er dahin. Seine Kraft in den Beinen war schon geschwächt, und auch die unaufhörlich arbeitenden Arme verloren ihre Stärke. Ein Schwall von Wasser ergoss sich ihm in die Kehle, und er musste den unerquicklichen Trank der schrecklichen Salzflut schlucken. Und siehe da, ein scharfer Windstoß löschte die treulose Lampe und zugleich Leben und Liebe Leanders, der so vieles erduldet. Sie aber, Hero, stand noch oben auf ihrem Turm und hielt mit immer wachem Blick Ausschau, wo Leander bliebe, und im Herzen wogten ihr bange Sorgen. Endlich kam die Morgenröte herauf, doch nirgendwo erblickte Hero ihren Gatten. Ringsum ließ sie die Blicke schweifen über den breiten Rücken des Meeres, ob sie nicht irgendwo, weit abgetrieben, den Gatten entdeckte. Die Lampe war ja erloschen. Am Fuß des Turmes, von den Klippen zerschunden, erblickte sie dann den Leichnam ihres Geliebten. Das feingestickte Gewand zerriss sie sich über der Brust und warf sich mit jähem Schwung kopfüber von der Höhe des Turmes herab. So lag Hero im Sterben vereint mit ihrem Gatten. Und sie blieben einander noch liebend zugewandt bis in ihr Ende.
Am Schluss wird deutlich, dass Musaios, natürlich muss man sagen, seinen Ovid gelesen hat. Seine Worte, ringsum ließ sie die Blicke schweifen über den breiten Rücken des Meeres, ob sie nicht irgendwo weit abgetrieben den Gatten entdeckte, die Lampe war ja erloschen, scheinen beinahe wörtlich aus Heros Traum bei Ovid übersetzt. Hier sind sie nun vom Traum zur bitteren Wirklichkeit geworden. Aber noch ein letztes Mal zur Lampe. Hatte Musaios zu Beginn noch Leanders Tod und das Erlöschen der Leuchte parallel gestellt und nicht das Letztere zur Ursache des Ersteren gemacht, so nennt er hier am Ende nun die Leuchte Apistos. Giebel übersetzt treulos und widerspricht damit seiner anfänglichen Einschätzung scheinbar ausdrücklich. Aber hier ist philologische Sorgfalt geboten. Das Adjektiv wird als Attribut verwendet. Wenn aber die Lampe bisher immer eine treue Helferin war, kann sie jetzt nicht plötzlich treulos sein. Vielmehr kann, wenn es eben um eine Eigenschaft der Lampe geht, sie bestenfalls nicht vertrauenswürdig sein. Der Lampe geschieht das Gleiche, was Leander geschieht. Und ist er nicht treulos, dann ist sie es auch nicht. Aber jetzt zeigt sich, dass sie eben immer nur eine schwache Helferin war. Lampen gehen im Sturm nun einmal aus. Und die also rein zeitliche Parallelisierung von Tod und Erlöschen klärt auch die bohrende Frage im Hinterkopf, warum Hero die Lampe nicht einfach wieder anzündet. Leander stirbt nicht aufgrund des Erlöschens der Lampe, sondern er ertrinkt im Sturm, und zwar in dem Moment, in dem die Lampe erlischt. Diese Fokussierung der Katastrophe auf einen präzisen Augenblick trägt, wie man zugeben wird, zur Dramatik der Erzählung nicht wenig bei. Sie entlastet Hero von jeder Schuld, außer von der, wie Stefan Zweig sie genannt hat, Ungeduld des Herzens, die keine Schuld ist. So, nun sind alle tot. Das war's. Oder doch nicht? Hero und Leander sind auch deshalb ein reizvoller Stoff für eine Lesung, weil sie in der späteren Literaturgeschichte oft und reichlich rezipiert worden sind, in ernster und auch in heiterer Weise. Eine schöne Übersicht hierzu findet sich ebenfalls im Nachwort der Übersetzung von Marion Giebel. Nur summarisch verweise ich auf Romeo und Julia und auf eine Vielzahl von Übersetzungen ins Deutsche schon seit 1500. Als Gießener darf ich den Wetzlarer Nachbarn Goethe nicht vergessen. Doch der traute sich an den Stoff nicht heran. Franz Grillparzer hingegen schuf, unter dem nun wirklich misslungenen Titel »Der Liebe und des Meeres Wellen«, eine Tragödie in 5 Aufzügen, die 1831 in Wien uraufgeführt wurde. In ihr verschärfte er nicht nur den in den antiken Texten klar unterbelichteten Konflikt von Individuum und Gesellschaft, sondern führte, womöglich in Anlehnung an das Nönnchen der Königskinder, einen Priester als denjenigen ein, der die Lampe löscht. Das war unumgänglich, wenn die Liebenden am Unverständnis ihrer Umgebung scheitern sollten. Ganz anders, wirklich ganz anders, ging Otto Sommerstorff, ein österreichischer Schauspieler und Verfasser komischer Lyrik, der von 1859 bis 1934 lebte und eigentlich ganz prosaisch Otto Müller hieß, das Thema an. Offensichtlich in Reaktion auf Grillparzers Gesellschaftsdrama behandelte er das Thema in nur einem Aufzug, eher schon einem Aufzügchen. Und damit schon von Anfang an sichtbar, unter Verzicht auf Schürzung eines Knotens, auf Peripetie und auf Katastrophe.
Hero und Leander. Dramatisches Gedicht in einem Auf- und Abzug. Mitwirkende: Hero und Leander, heimlich verlobt. Die See, der Vorhang. Ort der Handlung: Meeresstrand vor Heros Haustüre. Zeit: frühmorgens. Der Vorhang und die See gehen hoch. Hero und Leander treten aus dem Haus. Leander will Abschied nehmen. Hero, ihn zurückhaltend: O, schwimme nicht bei diesem Sturm! Die hohen Wellen schlagen wild an den Strand. Du darfst es nicht der Wogen wegen wagen. Ich schwör dir, Teurer, wenn du gehst, lässt Hero sich begraben. O, bleib und lass einander uns am lieben Leben laben. Sind wir denn nicht die glücklichsten von allen Kreaturen, seit wir uns lieb und treu mit inhaltsschweren Schwüren schwuren? Versuche nicht die Götter, wenn sie ihre Macht erproben. Lass ihnen ihren Willen, denn sie üben eben oben. Du weißt ja, dass sie gnadelos den Menschenkindern grollen, die tollkühn im empörten Schoß der Wellen wallen wollen. Soll denn der Götter Launenspiel uns trennen, kaum erkoren? Sie hören's nicht, wenn wir uns nahen, in Ehren ihren Ohren. Drum bleib bei mir, betritt sie nicht des sichern Todes Bahnen. O, lass dich durch die Todesangst in meinen Mienen mahnen. Leander: Ja, du hast recht, mein Kind. Der Mensch versuche nicht die Götter. Er bleibt zu Hause, wenn er kann, bei solchem Hundewetter. Ich schwimme nicht, verlass dich drauf, so wahr ich dein Leander. Wir gehen heut zum Standesamt und bleiben beieinander. Alle außer der See fallen. Leander auf die Knie, Hero in seine Arme, der Vorhang, weil's aus ist.
So gewendet wird gleichsam ein Studentenabenteuer aus der tragischen Geschichte. Wenn Leander seine Hero einfach ehelichen konnte, fällt alles, gleichzeitig mit dem Vorhang, in sich zusammen. Die Erzählung wird haltlos. Zum Drama taugt sie nicht mehr. Es reicht nicht einmal zu einem komischen Drama, für das man ja auch einen Konflikt bräuchte. Und dem zieht Sommerstorff als gnadenloser Pointenkiller sozusagen den Teppich unter den Füßen weg. Natürlich kann er nun auch nicht anders, als den tragischen Stil seiner Vorgänger durch Stabreimtürme zu ersetzen. Türme, die sozusagen Heros Turm ersetzen, der zur bloßen Haustüre im wahrsten Sinne des Wortes erniedrigt wurde. Mit seinem stabreimenden Seitenhieb auf Wagner erwischt er daneben auch gleich noch eines der prominentesten Parodieobjekte des 19. Jahrhunderts. Wie alle Parodisten entstaubt auch Sommerstorff die Tradition. Zugleich dreht er Grillparzers Rad sozusagen zurück. Gesellschaftlicher Widerstand? Keine Rede. Gehen wir doch gleich morgen zum Standesamt. Eine Geschichte, die wir nur allzu gut kennen, die wir deshalb womöglich nur noch gähnend anhören, nimmt plötzlich eine ganz andere Wendung. Nach der Lektüre dieser Parodie wird man das Original nie mehr unbefangen und schon gar nicht mehr ehrfurchtsvoll lesen können. Aber man wird es womöglich umso lieber lesen wollen, weil endlich wieder klar wird, warum es so ein hohes Ansehen genießt. Gerade weil man das so ganz andere Ende kennt, tritt der abgedroschene Liebestod, dessen langweilige Vertrautheit ja durch seine seriösen Rezeptionen noch gesteigert wird, plötzlich aus der Verflachung wieder ins Relief. Aus dem Genuss der tragischen Emotion wird ein ästhetischer Genuss. Den Weg dorthin hatte ja schon Musaios Arbeit am Motiv der Lampe gewiesen. Nun gelingen nicht alle Rezeptionen. Friedrich Schiller, ein Meister der dramatischen Form, besaß in seinen lyrischen Produktionen nicht immer eine glückliche Hand. Bei der Lektüre der Glocke fielen nach eigenem Zeugnis die Familie August Wilhelm Schlegels und ihre Freunde vor Lachen von den Stühlen. Und das forderte die Vis Comica der Parodisten natürlich erst recht heraus. Schillers 1801 entstandene Ballade Hero und Leander werden wir Ihnen hier nicht präsentieren. Erstens würde sie mit ihren 26 Strophen unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Zweitens bringt sie im Vergleich mit Musaios und Ovid nichts Neues. Und drittens ist sie, jedenfalls für alle, die keine eingefleischten Schiller-Fans sind, in ihrem Pathos und ihrer hier und da unfreiwilligen Komik nur schwer zu ertragen. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie bei der Vorstellung einer einsam grauenden Jungfrau vor Lachen von den Stühlen fallen. Schillers Hero und Leander hört man besser in Gestalt einer anonymen, im Druck erstmals 1878 greifbaren Parodie, erst drei Strophen parallel und dann dürfen Sie die Parodie ungestört fertig hören. Seht ihr dort die altergrauen Schlösser sich entgegenschauen, leuchtend in der Sonne Gold? Wo der Hellespont die Wellen brausend durch der Dardanellen hohe Felsenpforte rollt?
Seht ihr dort den altersgrauen Bahnhof, schauderhaft zu schauen, halb Baracke, halb ein Stall, wo, wie man auch sorgsam leugnet, sechsmal wöchentlich ereignet sich ein arger Unglücksfall?
Hört ihr jene Brandung stürmen, die sich an den Felsen bricht? Asien riss sie von Europen, doch die Liebe schreckt sie nicht.
Hört ihr schreien den Weichensteller, der sich irgendetwas bricht? Diese Bahn schreckt alle Menschen, doch die Liebe schreckt sie nicht.
Heros und Leanders Herzen rührte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heilge Göttermacht.
Ludwig und Auguste brannten durch Gott Amors sogenannten Pfeil entzündet füreinand.
Hero, schön wie Hebe blühend, er durch die Gebirge ziehend.
Gustchen wohnend in der Weltstadt, er in Halle. Wenn er Geld hat, reist zu ihr er, lieb entbrannt.
Doch der Väter feindlich zürnen trennte das verbundene Paar.
Ach, der Väter feindlich zürnen trennte das verbundene Paar.
Und die süße Frucht der Liebe hing am Abgrund der Gefahr.
Wenn sie von der Hochzeit sprachen, hieß es stets, warum nicht gar?
Dort auf Sestos Felsenturme, den mit ew'gem Wogensturme schäumend schlägt der Hellespont, saß die Jungfrau einsam grauend nach Abydos Küste schauend, wo der Heißgeliebte wohnt.
Am Askanschen Platze harrend, wo die Droschkengäule scharrend warten auf den nächsten Zug, sah sie oft, ob schön, ob Regen, mit dem Aug der Lieb entgegen ihm, bis das die Glocke schlug.
Ach, zu dem entfernten Strande baut sich keiner Brücke Steg, und kein Fahrzeug stößt vom Ufer. Doch die Liebe fand den Weg.
Wer steht gern auf diesem Platze, schlecht gepflastert, staubig, nass, keiner möchte hier verweilen. Nur die Liebe tut so was. Selbst das tollste Weichenstellen, alte Wagen, faule Schwellen, schrecken wahre Liebe nie. Kann er zu der teuren eilen, sendet wenige Bleistiftzeilen, Postrestante er an sie, und dann reist am nächsten Tage heimlich ab er nach Berlin, wo mit offenen Liebesarmen pünktlich sie erwartet ihn. Und so waren 30 Sonnen ohne Unglücksfall verronnen. Sonst in solcher Zeit geschahen wohl so präterpropter 100, und man fragte sich verwundert, was fehlt nur der Eisenbahn? Ach, es dachte unser Pärchen nicht daran, was Schiller spricht. Den geehrten Schicksalsmächten passt das ew'ge Flechten nicht. Und so ging's auch diesem Bunde. Eines Tags zur Mittagsstunde stand sie am Askanschen Platz, harrend, daß sie Pfeifen höre und sich ihr dem Bahnhof nähere der geliebte Herzensschatz. Doch es war die Zeit vorüber und noch kein Signal zu sehen. Hat der Zug sich nur verspätet? Oder ist ihm was geschehen? Letzteres. Nach langem Draten kommt Rückantwort, die erraten längst man hat, und drin es heißt, daß der Zug in vollem Fahren, weil verfault die Schwellen waren, kurz vor Halle ist entgleist. Glücklich aber abgelaufen ist es noch trotz aller Not. Schwer, auch leicht verletzt sind alle Passagiere, keiner tot. Doch an Gustchen, oh entsetzlich, kommt am andern Morgen plötzlich dieses bittere Billet doux. Seit 3 Monden hab begeben ich mit meinem jungen Leben in Gefahr mich immerzu. Lass uns nicht die Götter reizen. Einmal waren sie mir grün, 2-mal darf man's nicht riskieren. Ich fahr nicht mehr nach Berlin. Nun, erfasst vom tiefsten Leide, schrieben hübsche Briefe beide lange noch einander sich, daß der Liebe Heiligfeuer immer angefacht zu neuer Kraft verlöschte nicht und wich. Oft entgleisten noch die Züge, abends, mittags, morgens früh, bis er starb als Junggeselle und als alte Jungfer sie.
Hero und Leander, Auguste und ihr Ludwig. Ach. Diese Parodie funktioniert anders als die Sommertorfsche, nämlich als Travestie. Das Geschehen wird von der heroischen auf eine niedrigere, hier bigott-bürgerliche Ebene verschoben, im Stile etwa von Daumiers berühmten Antike-Karikaturen. Die Tragödie ist entschärft, banalisiert, aus dramatischer Liebe, die die Liebenden bis zum Letzten und schließlich bis zum Tod fordert, ist alltägliche Gewohnheit geworden, die sich dem geringsten Hindernis geschlagen gibt. Ein paar grundsätzliche Überlegungen zwischendrin. Parodien entlasten den Leser vom Druck des literarischen Monuments, dessen Rang und Geltung sie zugleich bezeugen. Eine Parodie muss unmittelbar bezogen werden, sie muss sofort wiedererkannt und zugeordnet werden können. Und nicht zuletzt muss ihr Objekt in der zeitgenössischen Kultur als hochrelevant angesehen werden und außerdem von ernsthafter Natur und seriösem Geltungsanspruch sein. Komische Texte kann man daher schlechterdings nicht parodieren. Je heiliger der Text, desto mehr verlockt er zur Parodie als Form der Nachahmung, die eine kulturelle Stimmungslage im Gleichgewicht zu halten vermag. Den Nimbus der Unantastbarkeit genossen im 19. Jahrhundert durch die Bank antike Texte, die nach 1830 zum Ideal des Biedermeiers wurden, es recht natürlich Friedrich Schiller, dessen eben erwähntes Lied von der Glocke das deutsche Gedicht dieser Epoche war. Zugleich wurde eben auch keines mehr und vielfältiger parodiert. Die Parodie und ihr soziales Pendant, die Travestie, entlasten aber auch von der hohen Emotionalität und atmosphärischen Intensität des Vorbilds, und zwar auch und vielleicht gerade dann, wenn sie sich weniger auf einen konkreten Text als auf einen bestimmten allgemeinen hehren Ton und Stil beziehen. Gleichzeitig wird die Macht der Tradition auf unseren Lebensalltag übertragen, der gleichsam geadelt wird, während dieser Bezug andersherum der zur Versteinerung und Musealisierung neigenden Tradition Lebenskraft einhaucht. Daneben dient die Parodie selbstverständlich auch den Binnenkämpfen der Literaturkritik und der literarischen Schulen. Und wie die deutschen und die antiken Klassiker im 20. Jahrhundert an kultureller Geltung verlieren, so werden sie auch als potenzielle Objekte der Parodie zunehmend uninteressant. Kehren wir aber zuletzt wieder zu unserem antiken, tragischen Liebespaar zurück. Es wäre dem Sujet kaum angemessen, auf einer heiteren Note zu enden. Halten wir uns also zum Abschluss erneut an die Königskinder und hören wir, wie das Märchengedicht die Geschichte enden lässt. Wer nämlich dachte, nach den ersten drei Strophen sei das Gedicht mit dem Tod des Königssohnes zu Ende, der täuscht sich. Es geht jetzt erst richtig los. Denn diese Version lässt endlich auch die Königstochter einmal zu ihrem Recht kommen, die voll panischer Angst, was dem Geliebten widerfahren sein könnte, die Contenance wahren und alles daran setzen muss, um ihn wenigstens suchen und dann mit ihm in den Tod versinken zu dürfen.
Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimm doch herüber zu mir. Drei Kerzen will ich anzünden, und die sollen leuchten dir. Das hört ein falsches Nönnchen, die tät, als wenn sie schlief. Sie tät die Kerzlein auslöschen. Der Jüngling ertrank so tief. Es war an einen Sonntagmorgen, die Leut waren alle so froh, nicht so die Königstochter, ihr Augen saßen ihr zu. Ach, Mutter, herzliebste Mutter, mir tut der Kopf so weh, ich möchte spazieren gehen, wohl an der blauen See. Ach, Tochter, herzliebste Tochter, allein sollst du nicht gehen, weck auf deinen jüngsten Bruder, und der soll mit dir gehen. Ach, Mutter, herzliebste Mutter, mein Bruder ist noch ein Kind, der schießt ja all die Vöglein, die auf Grünheide sind. Ach, Tochter, herzliebste Tochter, allein sollst du nicht gehen, weck auf deine jüngste Schwester, und die soll mit dir gehen. Ach, Mutter, herzliebste Mutter, meine Schwester ist noch ein Kind, sie pflückt ja all die Blümlein, die auf Grünheide sind. Die Mutter ging zur Kirche, die Tochter hielt ihren Gang. Sie ging so lang spazieren, bis sie den Fischer fand. Ach, Fischer, liebster Fischer, willst du dir verdienen groß Lohn, so wirf dein Netz ins Wasser und fisch mir den Königssohn. Was zog sie von ihrem Finger? Ein Ringlein von Gold so rot. Sieh da, wohl edler Fischer, kauf deinen Kindern Brot. Der Fischer warf seine Netze, er warf sie bis auf den Grund, er fischte und fischte so lange, bis er den Königssohn fand. Den schloss sie in ihre Arme und küßte ihn auf den Mund. Ach, Mündlein, könntest du sprechen, so wär mein Jungherze gesund. Was nahm sie von ihrem Haupte? Die goldene Königskron. Sieh da, wohl edler Fischer, hier hast du deinen Lohn. Sie schwang sich um ihren Mantel und sprang wohl in die See. Lebt wohl, lieb Vater und Mutter, ihr seht mich nimmermehr. Da hört man Glöckchen läuten, da hört man Jammer und Not. Hier liegen zwei Königskinder, sind alle beide tot.